Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du bist da und plötzlich bist du ganz woanders. Du bist mit dem Kopf noch gar nicht wirklich dabei. Vor 24 Stunden waren wir noch mitten in Frankreich. Ganz anders. Also nicht, dass das hier nicht schön ist, aber wir waren im Urlaub. Und dann von jetzt auf nachher bist du ganz woanders, hier Mitte im Gottesdienst. Und da habe ich überlegt, bringe ich ein paar Urlaubsfotos mit? Könnte ich mit euch diese Zeit auch verarbeiten? Nein, habe ich nicht gemacht. Aber mir war klar, für die Vorbereitung, das wird schwierig. Also erstmal bin ich nicht dazu gekommen, rechtzeitig vor dem Urlaub was vorzubereiten. Deswegen habe ich gedacht, das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Muss ich wahrscheinlich während dem Urlaub was machen. Und auch da die Zeit zu finden, ist mir schwierig. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme einen Klassiker. Ich nehme einfach einen Klassiker. Ich mag Klassiker. Klassiker meine ich klassische Texte. Bekannte Texte. Texte, die, wenn du länger im Glauben lebst, im christlichen Glauben, dann die begleiten dich schon seit Jahren oder Jahrzehnten schon. Die haben einen Vorteil, die sind, da musst du nicht alles wieder neu abstecken. Du weißt genau, um was es geht. Auch nicht nur für dich zum Hören, auch für den Prediger. Du weißt genau, wo, in welche Richtung es geht. Und heute habe ich der Klassiker aller Klassiker. Und wenn du kurz überlegst, was für dich der bekannteste Text gibt in der Bibel, dann wird der ein oder andere sicherlich auf den Psalm 23 kommen. Ja, das ist heute Morgen der Text, der Psalm 23. Vermutlich für dich auch ein der bekannteste Text. Wenn du, wie heißt es so schön, christlich sozialisiert bist, du bist in Bibelunterricht, in Religionsunterricht gegangen und so weiter, dann hast du den Text unter Umständen in der Schule auch auswendig gelernt. Ich werde nicht abfragen, keine Angst. Ich will es dir vorlesen. Und wir wollen den Text zusammen, wenn du es aber auswendig kennst, darfst du es auch mitsprechen. Ja? Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte in finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Wenn du den Text schon kennst, dann ist er dir einfach bekannt. Wenn du den Text noch nicht kennst, dann würde ich dich darum bitten, lies es nach. Er ist es wert. Und lies es zwei- oder dreimal nach. Und wenn du möchtest, kannst du es immer noch auswendig lernen. Es hat Vorteile, wenn man einen bekannten Text hat. Wie gesagt, man weiß, wo es hingeht. Man weiß, wo es anfängt, wo es aufhört. Man weiß, was drin ist. Es hat auch Nachteile. Der eine, der andere, der sagt, okay, kenne ich, abschalten. Und der andere weiß genau, was gesagt werden muss, weil der Text so bekannt ist, weil man so oft davon gehört hat. Ich kann die Welt nicht jedes Mal neu erfinden. Das machen wir im Gottesdienst auch nicht, in Predigt auch nicht. Eigentlich das meiste, was wir sagen im Gottesdienst, es geht darum, dass du immer wieder erinnert wirst an das, was geschrieben steht, an das, was Gott gesagt hat durch seine Bibel. Aber man kann manchmal die Sache unter einem anderen Aspekt sehen, was vielleicht das erfrischt, was erneuert, was einfach das Ganze ein bisschen lebendiger macht. Vielleicht einen alt begrabenen Text wieder aus dem Staub herausholen. Wir waren in der Auvergne im Urlaub und wir waren bei meinem Vater im Urlaub. Zwei verschiedene Orte. Und das sind zwei Orte, die kenne ich eigentlich schon länger. Und trotzdem muss ich sagen, durch diesen Urlaub habe ich das neu kennengelernt. Ich hoffe, das geht uns auch so heute Morgen, dass wir den Bibeltext vielleicht neu entdecken können. Als Trost, als Ermutigung, als Stärkung. Und zuerst mal eine allgemeine Bemerkung zum Thema Psalmen. Wir haben gerade gelesen, komm, Geist des Herrn. Der Heilige Geist. Auf den warten wir ständig, dass er unsere Leben bereichert, dass er uns belebt, dass er unsere Gebet belebt. In der Bibel, im Neuen Testament heißt es an einer Stelle, wir wissen nicht, worum wir bitten und wofür wir beten sollen. Und deshalb kommt der Heilige Geist und vertritt uns durch unaussprechlichen Seufzen, so heißt es. Wenn wir natürlich in der charismatischen Bewegung sind, dann erwarten wir das, ja, ganz stark, dass der Heilige Geist uns belebt und dass unser Gebet dadurch auch stark wird. Ich möchte heute für was anderes ein Plädoyer sprechen. Also ich finde es toll, ich erlebe das auch so, dass der Geist praktisch einfach im Gebet einfach auf einmal Gedanken gibt, die dich weiterführen. Es gibt in der Bibel einen anderen Weg, wie man das was erleben kann. Und zwar, es gibt Männer in der Bibel, von denen es ganz besonders heißt, und der Geist des Herrn kam auf sie. Das war der Fall für David. Das heißt, wenn du das, was wir hier haben, Psalm 23, ein Gebet von David haben, dann ist es ein Gebet, das uns gegeben wurde vom Geist Gottes, damit Generationen von Gläubigen darüber nachdenken, darüber beten, das nachbeten, sich Gedanken darüber machen. Da werden Worte von Gott zu dir gegeben, damit du deine Gedanken in Wort fassen kannst. Ich finde, das ist sehr wertvoll. Also ich weiß nicht, ob du die Psalmen so liest oder ob du sie überhaupt liest, aber der Psalter, also das Buch der Psalmen, das war lang einfach das Gebetsbuch der Kirche. Und bevor es das Gebetsbuch der Kirche war, ist es das Gebetsbuch der Juden gewesen. Und von allen Juden hat besonders einer diese Psalmen gebetet. Das war Jesus. Und wenn man weiß, dass Jesus diesen Psalm gebetet hat, dann bekommt der Psalm eine ganz andere Bedeutung. Also viel, viel größer, viel größere Bedeutung. Also es war meine Werbung für Psalmen, für die Psalmen. Gott will durch bestimmte Worte, die schon durch geistliche Männer durchlebt wurden, dir und mir eine Hilfe bieten in unser Gebetsleben. Und ich muss sagen, egal wie tief der Geist mich ergreift im Gebet, das, was ich bete, das haben nicht Generationen von Christen und von Menschen nachgebetet. Das ist keiner ausgelegt in Bücher, aber die Psalmen schon. Da wird dein Leben und mein Leben mitgefasst in Worte, damit du Orientierung findest. Und was haben wir in Psalm 23? In Psalm 23, wir können nicht alle Bibelverse nehmen, das möchte ich auch nicht. Ich möchte zwei Linien ziehen. Das erste, das ist, dass der Psalm uns eine ganz nüchterne Darstellung des Lebens gibt. Er sagt ganz einfach, es gibt zwei Sachen. Es gibt die grüne Wiese, die grüne Aue, es gibt das Wasser und da, wo ich satt werde, da, wo meine Seele erquickt wird, der rechte Weg, das, was für mich so positiv wirkt, wo man den Eindruck hat, das funktioniert alles gut, wo ich den Eindruck habe, ich bin genau am richtigen Platz, funktioniert alles. Und es gibt das andere, das finstere Tal und die Feinde. In anderer Übersetzung heißt es, im Tal des Todesschatten heißt es. Und da können wir natürlich den Tod sehen darin, ja. Das ist klar, das bleibt als Macht in unserem Leben, auch wenn wir Christ sind, es bleibt als Macht irgendwie eine Bedrohung irgendwie über unsere Leben. Wir wissen, wie unser Leben enden wird. Etwas Unangenehmes. Aber es ist auch alles, was in deinem Leben genau das nicht ist, was funktioniert, wo du den Eindruck hast, es läuft einfach. Das ist einfach was Bedrohliches, was dir Angst macht oder was Peinliches, wo du dich schämst oder irgendwas, wo du den Eindruck hast, das müsste eigentlich weg aus meinem Leben. Die finstere Seite. Was dich verunsichern möchte, komplizierte Beziehungen oder eine blöde Diagnose. So wird das Leben beschrieben. Entweder als Folge, also das eine schöne Zeit, dass nach einer schönen Zeit praktisch etwas Schwieriges folgt, also mit Auf und Ab oder als Mischung? Unsere Leben ist so vielfältig, ja. Also es gibt in einem Bereich gibt es schöne Sachen, wo du den Eindruck hast, da ist richtig gut. Und gleichzeitig auf einem anderen Gebiet läuft das eben nicht gut. Auf einer Seite kann ich einen Teil davon genießen, das Leben richtig genießen, so wie es mir geschenkt wurde. Und parallel dazu, woanders, da ist es schwierig. Und das sind Wege, die ich zu gehen habe. Ich kann mich nicht entziehen. Die sind einfach da. Ich kann nicht einfach sagen, okay, ich schalte einen Teil davon ab. Das ist ein Teil meines Lebens. Etwas Gutes und etwas Unangenehmes gleichzeitig oder hintereinander. Ich glaube, das ist auch so. Ich weiß nicht, ob jemand hier sein Leben anders beschreiben würde. Ob jemand sagen würde, bei mir ist es einfach alles nur top. Oder ob jemand umgekehrt sagen würde, bei mir ist alles einfach richtig schlecht. Wenn du nüchtern dein Leben betrachtest, wirst du das auch sagen. Es gibt Sachen, die sind einfach gut, die laufen gut. Und es gibt Sachen in meinem Leben, die sind schwierig und die machen mir Mühe und die machen mir vielleicht sogar Angst. Genau das beschreibt der Psalmist. Ganz nüchtern. Und dann sagt er dazu, weil es so ist, brauchst du einen Hirten. Das Bild des Hirten ist für uns ein bisschen schwierig, weil wir keinen Hirten kennen. Also Hirte. Also wenn du in Urlaub gehst, so wie wir letzte Woche, dann triffst du, wir haben eine Herde, Schafe gesehen, das sieht jetzt super, sieht romantisch aus, ja. Sieht schön, große Wiese, schöne Wiese, also auf der Alp vor allem haben wir schon öfters erlebt, ja. Der Hirte, das in seinen großen Mantel und dann der Hund, der vielleicht noch rumrennt und so. Ein bisschen romantisches Bild. Das ist in der Bibel ganz anders. Das ist nicht das Bild des Hirten. Wir waren in der Auvergne und wir sind einmal durch einen Wanderweg, durch eine Herde Schaf durchmarschiert. Die haben die Mittagspause gehabt, die haben sich ausgeruht, haben sich gar nicht bewegt, bin ich dann durchmarschiert. Da war gar keine Hirte da. Die haben gar keine Hirte gebraucht. Und zwar, das war eingezäunt, große Fläche eingezäunt. Die haben genug Futter da. Und da war irgendwo eine Wasserleitung, das heißt, da war auch Wasser da. Der Hirte war absolut unnötig. Das ist in der Bibel anders, das ist in der Antike anders. Wenn du in Israel gewohnt hast, da unten, da ist viel, viel Wüste und auch sind viel Steine da. Du musst jemanden haben als Schaf, der dir zeigt, wo es überhaupt Futter gibt. Das ist nicht selbstverständlich. Und das ist heute da und dann ist es weg und dann muss er dich woanders führen. Und auch das Wasser, das ist nicht einfach ein Überfluss da. Da muss jemand von da nach da führen, er muss einfach überhaupt die Wasserpunkte kennen. Und dann kommt die Nacht. Und also in der Auvergne gibt es keine Wölfe mehr. Das heißt, der Schaf, der ist nachts einfach auf der Wiese, da passiert nichts mit ihm. Ja? Das war damals anders. Wenn wir von David hören, wie er erzählt, dass er wilde Tiere verjagt und totschlägt, um die Schafe zu schützen. Das war der Hirte. Das ist der Hirte. Beim Hirten geht es um Leben und Tod. Das ist nicht was Romantisches. Und deshalb wissen wir als Christ, das weißt du aber auch, ja, da lernst du nichts Neues, dass dieser Psalm natürlich ein Jesus-Psalm ist, seit es die Kirche gibt. Ganz einfach, weil Jesus genau der ist, der sagt, wer er ist in Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Das heißt, ich bin der, der tatsächlich das macht. Ich führe dich auf die Wiese und ich schenke dir das Leben. Ich sterbe für dich. Das ist der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist Jesus. Deswegen ist der Psalm natürlich ein Jesus-Psalm. Natürlich. Das weißt du schon, ja? Das heißt, wenn wir sagen, der Herr ist mein Hirte, wir können Herr mit Jesus tauschen und sagen, Jesus ist mein Hirte. Wenn du Christ bist, ist es so. Und als Schaf können wir die Weide nicht finden. Darf ich dir das sagen? Der Schaf ist zu doof dazu. leider so, muss ich leider so sagen. Ich weiß nicht, was du für ein Bild von dir selbst hast, aber du brauchst tatsächlich einen Hirte. Du brauchst einen Hirte und der Hirte macht das in deinem Leben. Er verwaltet genau das, diese grüne Wiese und diese finstere Täler. Ja, mit der grünen Wiese haben wir meistens kein Problem. Also ich wüsste nicht, dass es jemanden gibt, der sagt, mir geht's gut, ich habe ein Problem damit. Weiß ich nicht. Und meistens stellen wir uns da auch nicht die Frage, warum geht es mir gut? Warum geht es mir da so gut? Wir hatten früher Meerschweinchen. Und das ist schön überschaubar als Haustier, Meerschweinchen. Ja. Das ist ein Käfig und das rennt nicht überall rum und lebt auch nicht so lang. Und im Käfig habe ich irgendwann Bretter reingebastelt, weil ich gewusst habe, erstmal wollte ich denen ein bisschen Lauffläche geben und dann habe ich gewusst, die müssen ihre Kralle irgendwie abnutzen, also auf verzerrteres Laufen und so. Also habe ich ein Brett drauf gemacht und die sind drüber gelaufen und ab und zu gab es auf diesem Brett was zum Fressen. Karotte, Apfel. Und das Meerschweinchen ist rumgelaufen, das waren zwei oder drei, weiß ich nicht mehr, zwei waren das. Und die sind drüber gelaufen und dann gibt es Futter und hat es gefressen. Und dann ist weitergelaufen. Und manchmal läuft er drüben und dann gibt kein Futter. Da läuft er einfach durch. Das Meerschweinchen stellt sich nicht die Frage, warum gibt es auf einmal Futter? Warum gibt es jetzt kein Futter? Das sind Tiere, die stellen sich die Frage nicht. Mit den grünen Wiesen ist es anders. Wenn der Psalmist uns sagt, dass es grüne Wiese gibt, wo du weiden kannst, wo du dich ausruhen kannst, wo du dich wohlfühlen kannst, wo du erquickt wirst, dann heißt es, denk an deinen Schöpfer, denk an deinen Hirte. Das heißt, was da erwartet wird von dem Schaf, von dem Menschen, ist Dankbarkeit. Das ist Dankbarkeit. Das Meerschweinchen ist nicht dankbar. Das Meerschweinchen lebt einfach vor sich hin, ja. Das ist klar, das wird auch von ihm nicht erwartet. Wenn aber der Psalmist von dem Hirten spricht, der dich auf eine grüne Wiese führt, dann ist genau dieser Gedanke beim David, dass er sagt, und ich bin so dankbar für den Hirte, der mich auf diese grüne Wiese führt. Denk drüber nach, wo bei dir die grüne Wiese ist, wo du sagst, da ist wirklich so, dass ich versorgt werde, dass in dem Bereich wirklich kein Mangel da ist, dass mir wirklich geholfen wird, dass ich mich wirklich da ausruhen kann. Und dann denk drüber nach, das hat mit dem Hirten zu tun, der dich versorgt. Aber es gibt auch die andere Seite, genau diese finsteren Täler, mit denen haben wir mehr Probleme. Die machen uns mehr Schwierigkeiten. Da, wo es um Not geht, wo es um Ängste geht und Mangelerscheinungen, wo wir einfach den Eindruck haben, das läuft nicht rund. Und was passiert da? Bei Hiob gibt es eine schwierige Stelle. Eine sehr schwierige Stelle. Hiob, das ist der Mann aus dem Alten Testament, dem alles weggenommen wird. Er verliert sein Vieh, der wird sehr reich, der verliert sein Vieh, das heißt sein ganzes Reichtum. Er verliert seine Kinder, einer dem anderen. Und dann verliert er noch seine Gesundheit. Und dann steht er da und seine Frau sagt ihm noch, du merkst, du hast alles verloren. Sag alles ab, sag deinem Gott ab. Das hat keinen Wert. Und dann sagt Hiob, so wird es in der Bibel berichtet, im Alten Testament, da sagt er, wir haben das Gute von Gott empfangen, sollen wir nicht auch das Schlechte annehmen? Es klingt ein bisschen so, wie wenn das Schlechte von Gott kommen würde. Mit dem habe ich mein Problem. Also man kann nicht ausschließen, dass Gott manchmal schwierige Wege führt. Natürlich, das weiß ich auch. Das weiß ich auch. Aber man kann den Satz nicht einfach so stehen lassen, ohne drumherum zu schauen im Buch Hiob. Das geht nicht. Ich finde im Psalm 23 viel schöner. Ich finde es viel schöner. Weil während der Psalmist sagt, der Herr führt mich, der Hirte, führt mich auf eine grüne Weide, sagt er, das heißt, ist ganz klar, das Grüne, das Saftige, das Gute, das Lebenswasser, das kommt von Gott. Da sagt er, und ob ich wanderte schon im finsteren Tal. Er sagt nicht, Gott führt mich ins finstere Tal. Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Das finde ich, ich finde es für das Bild, was ich von meinem Gott habe, eigentlich viel einfacher. Das Finstere ist einfach da. Das ist einfach da. Das ist in deinem Leben, in meinem Leben da. Und der Psalmist sagt, das ist in meinem Leben da. Es gibt finstere Täler. Hat das mit mir zu tun, mit meiner Sünde? Hat das mit den Schöpfungsbedingungen zu tun? Es hat ganz einfach damit zu tun, dass ich ein Mensch bin, dass ich hier lebe. Und der Psalmist sagt, es ist egal, wo das herkommt. Das ist in deinem Leben da. Aber dann, was mache ich damit? Wo ist der Hirte da? Was soll da passieren mit diesen finsteren Tälern? Und da gibt es eine Lösung in dem Psalm, der ist für alle Ausleger ganz klar gewesen. Es gibt einen Wechsel in dem Text. Und im Text heißt es, der Herr ist mein Hirte, er führet mich auf grüne Auen. Und dann heißt es, und wenn ich schon wandere im finsteren Tal, ist der Herr bei mir? Nein, so heißt es nicht. Es heißt, du bist bei mir. Es gibt einen Wechsel. Er sagt, der Herr, es ist gut und der Herr führt mich und dann wird es eng bei mir. Dann wird es finster um mich herum und dann sind die Feinde und dann sagt er, du bist bei mir. Das heißt, da kommt der Herr ganz nah. Andersrum, ich komme dem Herrn ganz nah. Du bist bei mir. Du deckst mir einen Tisch in Angesicht meiner Feinde. Wenn es schwierig wird, wenn es dunkel wird, wenn man Angst bekommt oder wenn die Sünde überhand nimmt in einem Leben, kann alles passieren. Dann heißt es nicht weit weg von Gott. Dann heißt es umso näher. Dann heißt es umso näher. So spricht der Psalm. Du musst umso näher kommen, umso enger es in deinem Leben wird. Das kennen wir von den Kindern. Also unsere machen das nicht mehr, sind zu alt dafür. Aber wer kleine Kinder hat oder hatte, die sind jetzt groß geworden, oder wer noch keine Kinder hat, der wird es noch erleben. Die Kinder laufen rum, die sind einfach frei, ist alles okay, die laufen rum. Aber sobald eine Gefahr droht oder sobald sie sich verletzt haben, weil sie gestürzt sind, sobald irgendwas Bedrohliches wird, weißt du, wo sie sind? An deinem Hosenbein. Die sind sofort wieder da, weil die genau wissen, da kriege ich Schutz. Wir sind mit Gott manchmal anders. Wir denken manchmal, oh, wenn es mir schlecht geht, wo suche ich irgendwo Hilfe? Gott sagt, der Psalmist sagt, suche bei deinem Gott, bei deinem Hirten Hilfe. Du bist bei mir. Dieses Du macht die Distanz ist weg. Ich muss ganz nah bei Gott sein, ganz nah bei ihm, wenn es mir dreckig geht. Wenn die Sonne am Horizont ist, also ich sage es anders, das Finstere, was mir manchmal ganz, ganz viel Angst macht, das ist das manchmal, was es in mir ist. Das sind die Schatten in meinem Leben, wie ich denke, was ich tue. Wenn du ein bisschen im Glauben ein bisschen gewachsen bist, dann weißt du genau, dass in deinem Leben einiges schiefläuft, dass Sünde tatsächlich in deinem Leben mächtig ist. Das droht, das ist immer da. Und dann rutscht was aus und dann hast du Angst davor. Du denkst, Mensch, ich bin weggerutscht, vom Glauben weggerutscht. Dann heißt es ganz nah in die Sonne Gottes wiederkommen. Nicht weg. Dafür ist Jesus gekommen. Wenn die Sonne am Horizont ganz weit ist, sind deine Schatten ganz lang. Und dann können sie dich bedrohen. Wenn die Sonne direkt über dir scheint, hast du keinen Schatten mehr. Du hast dich nicht verändert. Aber deine Schatten bedrohen dich nicht mehr. Mitte drin, Mitte in der Sonne Gottes, ganz nah beim Hirten.
Also es gibt die grüne Weide, die Gott mir schenkt. Und es gibt diese Schatten, wo Gott sagt, ich will ganz nah bei dir sein, um dich durchzutragen. Und das Letzte, was ich mir überlegt habe, und eigentlich ist es mir heute Nacht gekommen. Es ist so, dass in dem Text natürlich, es ist nicht von irgendeinem Hirte die Rede. Also dass Jehova, dass der Herr, dass Yahweh der Hirte Israels war, das wussten sie schon. Da ist jemand, David, der sagt, das ist nicht der Hirte Israel, das ist mein Hirte, mein persönlicher Hirte. Und das hat mich angesprochen. Das hat mich in zweierlei Art und Weise angesprochen. Ich habe zuerst gedacht, ja, wann spreche ich von irgendwas, dass es meins ist? Und ich habe gedacht, ist schon klar, ich bin in Frankreich unter Franzosen, also Verwandtschaft. Und wenn ich von Macron spreche, dann spreche ich von unserem Präsident. Wenn ich aber hier von Macron spreche, dann spreche ich von meinem Präsident. Das ist nicht deins, das ist meins. Habe ich gedacht, ist es vielleicht sowas, dass wir in der Gemeinschaft der Christen, wenn wir untereinander sind, dann sprechen wir von unserer Hirte. Das ist mein Hirte, ist dein Hirte. Dass ich sage hier in Mitte, dass es mein Hirte ist, das ist nicht dieselbe Bedeutung, wie wenn ich draußen bin, in einer Welt, die Jesus nicht kennt, und ich sage, das ist mein Hirte. Verstehst du, was ich meine? Dass auf einmal in einer Welt, wo ganz viele Hirte da sind, die wollen ganz unterschiedliche Sachen. Nur der Gute, der einzig Wahre, Jesus, ist mein Hirte. Und das setze ich im Gegensatz zu allem anderen. Das kann ich für mich bekennen und sagen, es ist mein Hirte. Ich lasse mich von keinem anderen Hirte führen. Der einzige Hirte, der dir Gutes will, der sein Leben für dich gibt, das ist Jesus. Alle anderen wollen dich nur scheren. Sag ich so, wie es ist. Die wollen dich ausnutzen. Die wollen dein Fleisch, die wollen dich einfach ausbeuten. Der Einzige, der sich gibt als der gute Hirte, das ist Jesus, der sein Leben gibt für die Schafe. Und das kann ich bekennen, wenn ich genau nicht in Mitte der Gemeinde bin. Dann wird es umso wichtiger, dass ich sage, das ist mein Hirte, im Gegensatz zu einer anderen Hirte. Aber das ist vielleicht auch wichtig, weil ich vor mir das Bild des Kleiderbügels habe. Habe ich schon hier gesagt, glaube ich, schon gebracht, aber es ist so, dass du gehst einkaufen, Klamotten einkaufen, mache ich nicht gern, mache ich eigentlich nicht, Karin kauft meistens für mich. Bin sehr dankbar. Aber nehmen wir an, ich gehe einkaufen bei C&A und da sind so Hosen, die sind so eng beieinander und dann suche ich meine Größe. Und was passiert? Dann ziehe ich sie auseinander und auf einmal fällt einer runter. Warum fällt er runter? Weil er keinen Kleiderbügel hatte oder weil der Kleiderbügel nicht dran befestigt war. In der Gruppe, in der Gemeinschaft. Also ich sage mal so, Gemeinschaft ist wunderbar. Aber in Gemeinschaft können wir viel vertuschen. Das ist so. Zum Thema Glauben. Ich kann in der Gemeinschaft von meinem Hirte sprechen. Aber ist es immer noch draußen mein Hirte? Versteht ihr, was ich meine? Meistens mache ich so, ich nehme den Kleiderbügel wieder, ich meine die Hose wieder ran, drücke es wieder zusammen und dann ist wieder alles okay. Dann klebt, da hebt es wieder. Das soll im Glauben nicht so sein. Ich muss dieses Bekenntnis bringen, für mich persönlich, Jesus ist mein Hirte. Mit allem, was zusammengehört. Mit allem, was dazu gehört. Der meine Seele erquickt, das ist Jesus, mein Hirte. Mein Hirte. Und das Letzte, was für uns vom Verständnis her auch sehr wichtig ist, ist, in der Vers 3 heißt es, er führet mich, und ich frage mal anders, warum macht er das überhaupt? Warum macht Jesus das? Warum kümmert er sich um die Schafe? Wir haben manchmal den Eindruck, ich muss ein braves Schaf sein, damit er sich um mich kümmert. Also brave Schafe gehen auf die Wiese. Und böse Schafe gehen ins finstere Tal. Also nichts gegen brave Schafe. Ich glaube, wenn der Geist Gottes in dir wirkt, weißt du genau, dass du dein Verhalten ändern musst. Also ich glaube nicht, dass der Geist Gottes in einem Mensch wirkt, der überzeugt ist, er kann so bleiben, wie er ist. Das glaube ich einfach nicht. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass der Geist Gottes so ist, dass er sagt, das gehört nicht in deinem Leben. Das gehört nicht in deinem Leben. Das glaube ich schon. Aber wir denken anders manchmal. Wir denken, damit der Hirte sich um mich kümmert, muss ich einfach ein braves Schaf sein. Versteht ihr? Genau umgekehrt. Und da heißt es in Vers 3, er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Er macht es nicht, weil das Schaf so schön ist. Er macht es nicht, weil das Schaf so brav ist oder weil sein Geblöcke so angenehm ist. Schafsgeblöcke ist sowas für nervig. Menschengeblöcke ist einfach manchmal sowas für nervig. Und das irritiert den Hirte nicht. Das macht er, weil er der Hirte ist. Das macht er, weil er der Hirte ist. Weil er das macht, was Hirte machen. Er kümmert sich um die Schafe. Das heißt, wenn du den Eindruck hast, bei dir stimmt was nicht in deinem Leben, es mag sein, bei mir ist es auch so, spielt es keine Rolle. Jesus ist trotzdem deine Hirte. Oder will er sein? Dass du sagst, bei mir stimmt einiges nicht und er sagt, ich will dich trotzdem auf grüne Weide bringen. Ich will trotzdem dich helfen, wenn du Not hast. Er wartet nicht, bis wir das ganz brevste Schaf sind in der Herde, sondern er macht das, was er macht, weil er Hirte ist und weil es sein Wesen ist. Und der Hirte liebt die Schafe und gibt sein Leben für die Schafe. Er ist der echte, der wahre Hirte. Und er bringt dich ans Ziel, auf grüne Wiese und durchs finstere Tal. Der Psalm 23 ist ein Ausdruck des Glaubens für viele von uns. Viele von uns würden wahrscheinlich genau das bekennen können und sagen, ja, das habe ich erlebt. Der Herr ist mein Hirte. Jesus ist mein Hirte. Er hat mich geführt. Ich habe da und da und da einiges erlebt. Deswegen ist es, wenn du in der christlichen Buchhandlung gibst, jene Menge Postkarte und Geburtstagswunschkarte und alles mit dem Psalm 23. Das ist einfach so. Das ist ein Bekenntnis des Lebens, des christlichen Lebens, dass der Herr wirklich der Hirte ist und dass er uns hilft. Aber der Psalm 23 ist auch eine Aufforderung. Und zwar vielleicht ist es bei dir genauso nicht. Und da gibt es ganz am Anfang vom Psalm. Das heißt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Psalm ist auf Glauben ausgelegt. Das, was ich noch nicht erlebt habe. Egal wie es mir geht jetzt, es wird mir nichts mangeln. Es ist eine Aufforderung zum Glauben, dass ich sagen kann, er wird mich führen auf grüne Wiese. Er wird mich durchtragen durch finstere Tal. So verstehe ich den Psalm, so möchte ich es weitergeben. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich preise deinen wunderbaren Namen und ich danke dir, dass du der Hirte bist. Und weil du der Hirte bist, der wahre Hirte bist, kümmerst du dich um uns. Und du weißt, wo wir sind und wo wir mit unseren Gedanken sind, dass wir uns vielleicht manchmal entfernt haben, dass wir den Eindruck haben, wir gehören nicht dazu, dass wir so ein schlechtes Bild über uns haben. Du liebst uns und du willst uns versorgen, weil du der Hirte bist. Wir danken dir, dass du für uns gestorben bist. Wir danken dir, dass du dein Leben dafür gegeben hast, damit wir leben. Und ich bitte dich, Herr, dass du zu jedem Einzelnen redest, jeder Einzelne erquickst in seinem Leben, dass du ihm zeigst, wo er dankbar sein darf, dir gegenüber, weil du versorgst. Und dass du ihm auch zeigst, wo es eng wird und wo du einfach helfen möchtest. Dass wir uns nicht entfernen, dass wir ganz nah bei dir sind, ganz besonders, weil es um uns herum eng wird. Ich danke dir dafür. Und dass wir das bekennen können, weil du unser Hirte bist, wird uns an nichts mangeln. Amen.